Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Conny Littmann ist heute bei uns zu Gast. Er betreibt 3 Theater in Hamburg St. Pauli und da war er auch mal Präsident, nämlich vom FC St. Pauli. Herzlich willkommen bei uns, Herr Littmann.
Guten Morgen.
Sie haben mir gerade erzählt, Sie sind nicht allein im Studio. Sie sitzen nämlich in Hamburg. Ich sitze hier in Berlin. Wen haben Sie dabei?
Meine Verlobte. Also meine Verlobte ist ein Chihuahua Teacup. Ein sehr kleiner Hund, sie heißt Luise.
Seit wann haben Sie Luise?
Auch seit einem guten Jahr.
Und gab es Vorgängerinnen?
Es gab etliche Vorgänger, ja. Ihren Bruder Gustav und viele andere. Luise ist der kleinste Hund.
Also Hund muss sein?
Hund muss sein, ja. Schon immer eigentlich.
Hund und Theater?
Ja, Hund und Theater und Lust und Liebe, ja.
Conny Littmann. Gleich gehen wir mit ihm auf die Reeperbahn und ins Theater. Schmidt-Theater, Schmidts Tivoli und Schmidtchen. 3 Theater an der Reeperbahn in Hamburg St. Pauli. Und diese Theater haben nicht nur denselben Familiennamen, sie haben auch denselben Boss, nämlich Conny Littmann. Was gibt's zu sehen in Ihren Theatern?
Wir spielen im Wesentlichen Hausproduktionen, also Produktionen, die wir selber herstellen, sowohl was den Text, was die Komposition, was die Regie anbetrifft. Und das tun wir sehr erfolgreich. Unser erfolgreichstes Stück im Tivoli ist die Heiße Ecke, das Reeperbahn-Musical. Und diese Produktion wird im nächsten Jahr zum 20-jährigen Jubiläum aufgeführt. Also 20 Jahre spielen wir schon. Und mit einem Riesenerfolg, viele Besucher nicht nur aus Norddeutschland, sondern auch aus eigentlich allen Bundesländern kommen, um sich die Heiße Ecke anzusehen. Und mit ein bisschen Stolz kann ich auch sagen, es ist das erfolgreichste deutschsprachige Musical.
Aber Sie machen ja nicht nur Musicals. Sind es mehr Komödien oder Comedy-Stücke oder Auftritte, die bei Ihnen laufen?
Also ich sage am liebsten, es ist unterhaltendes deutsches Musiktheater. Also ein Hinweis darauf, es ist unterhaltend, es ist manchmal auch tiefgründig. Also es gibt schon so Momente, da lacht man nicht so gerne, aber im Wesentlichen unterhaltendes Musiktheater. Und das heißt deutsche Texte, deutsche Songtexte, deutsche Szenentexte, nichts aus den USA oder England übernommenes, sondern ganz eigenständig.
So national kannte ich Conny Littmann noch gar nicht.
Ich bin Hamburger, also insofern. Aber wir haben es uns tatsächlich zur Aufgabe gesetzt, in vielen unseren Produktionen, auch den Kindertheaterproduktionen, die wir sehr erfolgreich bei uns spielen, erstaunlich auf der Reeperbahn, aber es ist immer voll. Wir haben es uns eigentlich zur Aufgabe gesetzt, deutschsprachiges Musiktheater zu machen. Und natürlich haben wir viele Kollegen jetzt, gerade hier in Hamburg, Hauptstadt der Musicals, die spielen Stücke, die sie aus den USA, aus England eingekauft haben, recht und schlecht ins Deutsche übersetzen. Und das meinen sie, müsse das Musical sein. Wir meinen, es gibt deutschsprachiges Musiktheater, was mindestens so attraktiv ist wie diese aus dem Ausland kommenden Stücke.
Früher hätte man gesagt Volkstheater vielleicht?
Wir sagen heute noch Volkstheater, aber Volkstheater natürlich in heutiger Zeit, im heutigen Gewand. Nicht altbackenes Volkstheater, sondern modernes Volkstheater. Und tatsächlich zu uns kommen ja Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, zu uns kommen Menschen jeden Alters, auch beim Kindertheater eher Jüngere, bei der Heißen Ecke natürlich eher Ältere und das in einem erstaunlichen Maße. Wir hatten in unserem besten Jahr 2019, also vor der Pandemie, 450.000 Besucher im Jahr und das ist eine Zahl, die kein anderes Theater in Hamburg erreicht.
450.000 verkaufte Karten in einem Jahr vor Corona, das haben Sie inzwischen noch nicht wieder erreicht, ne?
Das haben wir nicht erreicht, aber wir sind auf gutem Wege. Also jetzt ungefähr bei 75-80% der Hochzeit 2019 und damit eines der wenigen Theater in Hamburg zumindest, die ständig gut gefüllt sind.
Sie haben es gerade schon gesagt, auch das Kindertheater ist gefüllt, obwohl Ihre Theater alle an der Reeperbahn liegen, also korrekterweise am Spielbudenplatz, aber eigentlich ist es da die Reeperbahn. Warum sind Sie denn zur Reeperbahn gegangen? Am 8.8.1988 wurde das erste Theater eröffnet, der Schmidt. Ist ja nicht gerade jetzt für Theater bekannt, die Ecke da.
Also zum einen haben wir ja Theater, auch traditionelle, das St. Pauli-Theater ist nebenan bei uns. Das Operettenhaus gab es auch schon, bevor es das Schmidt-Theater gab. Aber tatsächlich, also wir sind ja quasi in der Mitte des Platzes und da war vorher nichts und tote Hose. 1988 haben wir dieses Theater aus eigentlich zwei Gründen gegründet. Zum einen waren wir des Reisens müde. Wir waren ja eine Tourneetheatergruppe Familie Schmidt, sehr erfolgreich in ganz Deutschland. Und wenn Sie alle Autobahnraststätten kennen, dann haben Sie irgendwann die Schnauze voll und sagen, nee, will ich nicht mehr, ich will sesshaft werden. Zum Zweiten aber habe ich ja damals schon jahrelang auf St. Pauli gelebt und diese Immobilie, ein ehemaliges Kino, das stand einfach zur Vermietung an. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, wir springen ins kalte Wasser und machen da unser eigenes Theater. Und das existiert nun über 34 Jahre. Also das ist schon eine größere Erfolgsgeschichte.
Und ja. Der Arbeitsweg ist immer noch so kurz.
Der Arbeitsweg ist kurz, obwohl ich die Wohnung gewechselt habe. Also ich wohne um die Ecke oder, wie ich zu sagen pflege, in Kriechweite zum Theater, weil ich ja manchmal das Theater etwas angetrunken verlasse und nicht mehr fahren will.
Verbringen Sie denn jeden Abend in einem anderen Theater? Sie können sich ja nicht dreiteilen.
Ich verbringe eigentlich fast jeden Abend in dem Stammhaus, dem Schmidt-Theater. Da habe ich meine eigene Sofaecke. Selbstverständlich gucke ich mir die Vorstellung in den anderen Häusern auch an, aber so bequem und angenehm ist es eigentlich nur in meiner Ecke, die ein schönes Schild hat. Da steht ständig reserviert drauf und die Menschen halten sich auch dran. Ja.
Ende der 90er hat der NDR ja die Schmidt-Mitternachtsshow übertragen. Da konnte man sie auch noch auf der Bühne sehen. Wie ist denn das? Spielen Sie heute auch noch mit? Spielen Sie heute noch Rollen?
Ich spiele sehr gerne und ich habe ja den Luxus, entscheiden zu können, wann und was ich spiele. Zurzeit die Königs vom Kiez in der zweiten Folge, die Königs schenken nach und da spiele ich den ständig betrunkenen, sprücheklockenden Vaterkönig. Und das macht großen Spaß, das tue ich vielleicht zwischen 4 und 8 Mal im Monat und ohne das möchte ich auch nicht sein.
Aber echt betrunken sind Sie dann erst nach dem Auftritt?
Natürlich, ja. vor jedem Auftritt gibt es strengstes Alkoholverbot.
Ja. Sie führen ja auch Regie.
Ich führe mit Freuden und sehr viel Regie in unseren Theatern. Habe das Anfang der 90er Jahre angefangen mit einer Produktion, die bemerkenswert war, mit Cabaret, dem Musical. Also tatsächlich ein Stück, was nicht in Deutschland geschrieben worden ist. Der Film ist ja bekannt, das Buch ist bekannt. Und
also das war Ihre erste Regie?
Ja.
Da haben Sie Ihrem Grundsatz dann mal widersprochen, nur deutsches Musiktheater zu bringen. Aber Sie machen jetzt auch noch regelmäßig, führen Sie noch Regie?
Ja, ich führe regelmäßig Regie und das mit großer Freude bei eigentlich fast allen unseren Stücken, die auf dem Spielplan stehen, habe ich Regie geführt.
Warum sind es 3 Theater?
Ja, es sind 3 Theater.
Kriegen Sie den Hals nicht voll?
nein, ich bin schon sehr bewusst, was 3 Theater bedeuten oder warum ein 3. Theater. Es ist ganz einfach. Die Theater haben natürlich unterschiedliche Größen. Das Schmidtchen, das kleinste, hat 200 Plätze, das Schmidt gut 400 und das Tivoli gut 600 Plätze. Das kleine Theater bietet die Möglichkeit, viele, auf Deutsch sagt man Newcomer, zu präsentieren, die sich ihr Publikum erspielen, die dann anschließend ins Schmidt-Theater wechseln und unter Umständen sogar ins Tivoli.
Conny Littmann macht Theater in jeder Hinsicht. Ihm gehören Theater, er ist der Geschäftsführer, er ist Produzent, künstlerischer Leiter, er spielt auch selbst noch Rollen, er führt Regie und alle seine drei Theater tragen Schmidt im Namen. Warum eigentlich?
Das hat eine ganz einfache Geschichte. Wir waren in den 80er Jahren, beginnend 81, 82 bis 88, als Familie Schmidt, eine freie Theatergruppe unterwegs, ständig kleine Besetzung, wir waren zu zweit, zu dritt. Das waren wir sehr erfolgreich, nicht nur in ganz Deutschland, sondern insbesondere natürlich in Hamburg. Also dieser Name Familie Schmidt war vielen Hamburgern ein Begriff. Und als wir das Theater aufgemacht haben, haben wir gesagt, was liegt näher, als sich Schmidt-Theater zu nennen und damit natürlich die Assoziation auch gleich zu haben. Das ist die Theatergruppe Familie Schmidt, die macht jetzt ihr Theater.
Lassen Sie uns mal auf Ihren Weg zum Theater blicken. Wenn ich richtig informiert bin, dann kommen Sie gar nicht aus einem Theaterhaushalt und Sie sind auch zumindest kein geborener Hamburger, weil Sie 1952 in Münster geboren wurden. Mhm. Mutter Hausfrau, Vater Finanzwissenschaftler, spielte da, dann gibt es noch einen älteren Bruder und eine Zwillingsschwester. Spielte in Ihrer Familie das Theater eigentlich eine Rolle?
Nein, ich würde sagen unwesentlich. Nichtsdestotrotz, also ich war schon zu Schulzeiten immer der Clown in der Klasse, also so vom Himmel gefallen ist dann auch nicht.
Ich kann mir vorstellen, bei den Mitschülerinnen und Mitschülern beliebt, bei den Lehrern vielleicht nicht so.
Ja, hatte schon, naja, das war ja eine Zeit, also wir haben ja mein Geburtsjahr genannt, da hatten wir natürlich auch Lehrer, die hatten, um es mal vorsichtig zu sagen, eine unselige Vergangenheit. Also da waren immer noch Nazis unterwegs, die sich natürlich als solchen zu erkennen gegeben haben und die aber entsprechend unterrichtet haben. Mit denen sich anzulegen, das lag eigentlich in der Natur der Sache, ja.
Die Familie ist dann nach Berlin umgezogen, später nach Hamburg und nach dem Abi sind sie immer noch nicht auf eine Schauspielschule gegangen, sondern haben ein Studium der Psychologie angefangen. Warum haben Sie eigentlich damals dieses Fach gewählt?
Also ich glaube, es ist für jemanden, der jetzt langsam erkennt, er ist wahrscheinlich schwul, liegt es auf der Hand zu sagen, oh, jetzt muss ich mich mal ein bisschen mehr mit Psychologie beschäftigen und wo kommt das eigentlich her? Das waren die Zeiten, da war ich 18, 19. Glücklicherweise habe ich das nur 7 Semester studiert, nicht immer ganz energisch, aber ich war anwesend und habe auch die Zwischenprüfung abgelegt. Ansonsten hatte ich damit nicht so viel zu tun. Und Studium der Psychologie, das verbinden ja viele mit Fantasien, die der Realität gar nicht standhalten. In den ersten 4 Semestern dieses Studiums haben sich vorwiegend mit Statistik zu beschäftigen. Das ist überaus langweilig. Und ab dem 5. beginnt es dann inhaltlich zu werden.
Sie haben gerade das Stichwort gegeben mit schwul. Ich habe nochmal nachgeguckt. Dieser berüchtigte Paragraph 175, der sexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe stellte, der wurde 1969 in der Bundesrepublik Deutschland etwas gelockert. Mhm. Aber noch lange nicht gestrichen. Das geschah erst 1994. Mhm. Die DDR war da schon ein bisschen früher dran. Seit 1957 wurde der schon gar nicht mehr angewandt. 89 haben die den Paragraphen gestrichen. Aber dem auch sei, wenn man an diese Zeit zurückdenkt, es kann nicht leicht gewesen sein, in dieser Zeit als junger Mensch sein Schwulsein zu entdecken.
Nein, es war überhaupt nicht leicht. Und nichtsdestotrotz, es war nicht mehr strafbar. Also zumindest sexuelle Handlungen zwischen zwei über 18-Jährigen waren nicht mehr strafbar. Insofern habe ich natürlich nicht so leiden müssen, auch nicht solche Ängste gehabt wie viele Schwule in den 50er, 60er Jahren, die ja teilweise auch in den Knast gewandert sind. Es gab damals eine Subkultur, eine schwule Subkultur auch in Hamburg. Da gab es eine Diskothek. Es war im Grunde genommen sowas wie ein geheimer Club und man traf sich dort sehr verschwiegen. Also Zustände, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, eigentlich umso erstaunlicher, dass Sie dann zu dieser Theatergruppe namens Brühwarm gegangen sind. In den 70er Jahren ging das in der Bundesrepublik überhaupt los und mit der freien Theaterszene, freie Theatergruppen haben sich gegründet und Ihre hieß Brühwarm, die erste schwule deutsche Theatergruppe.
Ja, ich bin auch nicht hingegangen, ich habe sie gegründet.
Aha.
Und das war 1976. Im Januar sind wir zum ersten Mal aufgetreten.
Was haben Sie denn gespielt?
Ich persönlich?
Die Gruppe.
Ach so, die Gruppe, das war eine szenische Revue, hat verschiedene Themen da berührt. Es war auch eher amateurhaft, was wir damals veranstaltet haben. Und haben dann ja glücklicherweise beim Gastspiel in München die Tonsteine Scherben kennengelernt. Und Rio Reiser, mit dem ich dann lange Jahre sehr gut befreundet war. Die Tonsteine Scherben haben für uns Musik gemacht. Ich habe die Texte mit Rios Hilfe geschrieben und wir konnten dann tatsächlich ein mit Musik sehr stark geprägtes Programm spielen und sind damit bis 1979, also 4 Jahre, sind wir damit durch die deutschen Lande gereist, waren eigentlich die Theatergruppe der Schwulenbewegung.
Und woher haben Sie den Mut genommen, sich da so offensiv einzusetzen, aufzutreten?
Also den Mut haben wir daher genommen, dass wir es leid waren, nur Flugblätter zu verteilen. Das haben wir vorher schon gemacht in der ersten Hälfte der 70er Jahre und wir wollten einfach andere Agitationsformen, Darstellungsformen nutzen, um Menschen über schwules Leben aufzuklären. Und wenn ich da zurückblicke an die Zeit, wir haben ja viel in Universitätsstädten gespielt damals, dann war der Reiz unserer Programme in den zumindest ersten beiden Jahren, war der Reiz, dass viele Heterosexuelle gekommen sind, also Studenten, die das erste Mal Schwule gesehen haben, also 5 schwule Männer auf der Bühne, die neugierig waren, wie sehen die überhaupt aus, was machen die, wie bewegen die sich, weil sie kannten sie nicht, ja.
Dachten sie, ja.
Damals war es so eine der unterschwelligen Sensationen, da kannst du endlich mal Schwule sehen und die waren ansonsten wenig sichtbar.
Sie haben ja dann auch ziemliches Aufsehen erregt mit Ihrer persönlichen Spiegel-Affäre in Hamburg. Mögen Sie davon erzählen, Herr Littmann?
Ich versuche es in Kürze zu tun. Wir haben rausgekriegt, dass Homosexuelle, die sich in öffentlichen Toiletten bewegten und begegneten auch, dass sie im Innenstadtbereich in Hamburg überwacht wurden, dass ihnen Hausverbote ausgesprochen wurden und diese Hausverbote wurden in einer Kartei gesammelt. Und damit war der Beweis erbracht, es gibt eine rosa Liste.
Entschuldigung, ich muss kurz nachfragen. Hausverbot für eine öffentliche Toilette?
Ja, sicherlich. Aha. Hausverbot für eine öffentliche Toilette. Und das im Innenstadtbereich in Hamburg, das waren 11 Toiletten etwa. Und in einer habe ich einen Spiegel, hinter dem sich ein Raum befand, zerschlagen. Ein Doppelglasspiegel, einseitig nur durchzuschauen. Und damit war der Nachweis gebracht, Schwule werden überwacht, werden registriert und werden in einer gesonderten Kartei erfasst. Das war der politische Hintergrund und ein kleiner Skandal damals, weil es war 1980 und 1980 war die Bundestagswahl zwischen Strauß und Schmidt.
Wie war denn die öffentliche Reaktion damals genau?
Ja, die öffentliche Reaktion war gemäßigt, aus einem guten Grunde. Hamburg war ja schon lange eigentlich immer sozialdemokratisch. Und in diese Geschichte war Helmut Schmidt offensichtlich verwickelt, weil er hatte Anfang der 60er Jahre diese Überwachung angeordnet. Damals war er Innensenator und keiner hatte ein Interesse, das in diesem Wahlkampf hochzuspielen. Also wurde es ziemlich unter den Teppich gekehrt. jetzt, Jahrzehnte später, werde ich sehr häufig darauf angesprochen.
1980 Bundestagswahl. Sie sind angetreten für die Hamburger Grünen, haben aber nur 2,5% bekommen.
Ganz im Gegenteil. War ein hervorragendes Wahlergebnis.
Wie ganz im Gegenteil? Waren es nicht 2,5%, sondern 250?
Nein. Ich wollte sagen,
das Nur ist falsch.
Weil es gab eine innerparteiliche Auseinandersetzung damals zwischen der Ökologenfraktion, wie ich das jetzt richtig gesagt habe, also es waren Gruhl und Springmann damals und den Linken im Wesentlichen großstädtischen Grünen. Und die Diskussion ging darum, ob es überhaupt opportun sei für die Partei, Themen wie schwule Frauen, Abtreibung, Abtreibungsgesetze natürlich, überhaupt in einem Parteiprogramm zu haben. Und die Hamburger Grünen haben sich dazu entschlossen, damals mich quasi auch symbolisch auf Platz 1 der Landesliste zu setzen, wohlwissend, dass wir gar keine Chance hatten, in den Bundestag einzuziehen. Und siehe da, wir haben bundesweit mit einem schwulen Spitzenkandidaten das zweitbeste Wahlergebnis der Grünen Bundespartei erreicht. Und damit war die Diskussion auch beendet.
Okay, ich nehme das nur hiermit offiziell zurück. Falls Sie sich fragen, was Sie mit einem abgebrochenen Psychologiestudium noch so werden können, dann lohnt ein Blick auf Corny Littmann, der seit über 30 Jahren erfolgreich zunächst eines und inzwischen drei Privattheater betreibt. Das heißt, Herr Littmann, Sie müssen auch ein sehr guter Geschäftsmann sein. Wie haben Sie denn das gelernt?
Na, offensichtlich ist da was von meinem Vater abgefärbt, der war ja Finanzwissenschaftler. Wäre allerdings nie in der Lage gewesen, einen Kiosk zu betreiben. Also dazu war das alles viel zu Wissenschaft. Aber irgendwas ist da von Zahlen da wohl abgefärbt. Ich habe ja auch unsere Tourneen in den 70er Jahren organisiert. Also so ganz unbeleckt war ich nicht, als wir die Theater eröffnet haben. Und im Laufe der Zeit ist ein bisschen Learning by Doing natürlich. Lernt man dann schon mit Einnahmen und Ausgaben umzugehen.
Also Learning by Doing. Gilt das auch für einen Fußballpräsidenten? Also ich habe mich nämlich gefragt, wie konnte es denn dazu kommen, dass im Jahr 2003 ein Theatermann zum Präsidenten eines Fußballclubs gewählt wird? Also es sind im Grunde genommen ja zwei Fragen. Die eine, warum haben Sie sich zum Präsidenten des FC St. Pauli wählen lassen?
Das ist auch eine etwas skurrile Geschichte. Im Jahr 2002, da ist das nämlich abgelaufen, Ende des Jahres dann, bin ich 50 Jahre alt geworden. Und an meinem 50. Geburtstag habe ich etwas gesagt, was, glaube ich, viele 50-Jährige verstehen. Ich möchte nochmal irgendetwas ganz anderes machen. Du hast noch 20 Jahre vielleicht. Also irgendwas ganz anderes und habe zwei Beispiele genannt, habe gesagt, ich möchte gerne mal eine Oper inszenieren und Präsident eines Fußballvereins wäre auch nicht schlecht. Das war eigentlich daher gesagt und es war völlig klar, das konnte nur der FC St. Pauli sein. Was ich nicht wusste, der Verein suchte nach einem neuen Präsidenten. Ich wurde gefragt, willst du das denn machen? Und dann habe ich gesagt, muss man mal etwas überlegen.
Wer hat sie denn gefragt?
Aus dem Aufsichtsrat. Die haben ja nach einem Kandidaten gesucht. Wen könnten wir denn? Und natürlich, wir haben den FC St. Pauli als Theater schon unterstützt mit bescheidener Bandenwerbung, wenn man es mit heute vergleicht. Ich war bei den Spielen ständig im Stadion und habe natürlich die Akteure nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch in dem höheren Vereinsbereich, die habe ich ja alle gekannt und die kannten mich und haben mich gefragt und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Die Mitglieder haben mich im Februar gewählt dann und wenn ich die Erkenntnisse gehabt hätte, die ich dann im März, April gewonnen habe über die finanzielle Situation des Vereins, dann hätte ich mich bedankt und gesagt, den Job soll jemand anders machen.
Also die kannten Sie schon ein bisschen, die wussten, Ihre Theater laufen flott und haben Ihnen deswegen dann vertraut. Genau, der Verein war ja in der dritten Liga, glaube ich, als sie angetreten sind und war kurz davor, selbst dafür die Lizenz zu verlieren, kurz vor der Pleite. Als sie dann gegangen sind, 2010, schwarze Zahlen, sportlich von der dritten, hat er es bis in die erste Liga geschafft. Die Haupttribüne für den Stadionneubau war auch fertig. Conny Littmann, wie machen Sie das?
Auch mit ein bisschen Fantasie, guten Kontakten und guten Mitarbeitern.
Und auch ein bisschen Härte, ne? Ich habe gehört, Sie haben ganz viele Leute auch rausgeschmissen.
Am Anfang ja. Das war im Übrigen ganz lustig, weil die Fans haben natürlich gesagt, oh, wir FC St. Pauli, wir haben den ersten schwulen Präsidenten im deutschen Fußball. Was man ergänzen muss, den ersten offen schwulen Präsidenten. Es gibt nämlich eine andere, aber von denen weiß es kaum einer. Und die waren ja, das ist ja klasse und super. Und Presse war auch so ein bisschen, da kommt ein Clown an, der jetzt Präsident sein will. Das war für mich eine sehr gute Situation, weil ich konnte fast geräuschlos die Mitarbeiter, die nun tatsächlich unqualifiziert waren, alle entlassen und eben eine kleine, feine Mannschaft, dann, die notwendig war in der dritten Liga, also diesen riesigen Verwaltungsapparat, den mussten wir einfach auf ein Minimum reduzieren. Und das war mit Entlassung verbunden, ja.
Ist Ihnen nicht schwer gefallen? Leute zu entlassen?
Also wenn Menschen unfähig sind, dann fällt es mir nicht schwer. Wenn Menschen eigentlich eine gute Arbeit machen, aber die nicht mehr finanziert werden kann, dann fällt es mir schwer.
St. Pauli galt ja damals zumindest noch als ziemlich anders als die anderen Clubs, irgendwie links, alternativ, anarchisch. Und dann kommt Conny Littmann und sagt, Leute, wir müssen Geld verdienen. Stadionneubau auf den Weg gebracht, Werbepartner geworben, Merchandising betrieben. Das ist ja bekanntlich nicht bei allen gut angekommen, vor allem nicht bei den Ultras. Hat sie das gekümmert oder bekümmert damals?
Das hat mich gar nicht bekümmert, weil ich kannte die Realitäten. Und damals wie heute sind Fußballvereine gerade in der ersten, zweiten, mittlerweile auch schon in der dritten Liga, mittelständische Unternehmen. Es ist völlig klar, ein Verein muss natürlich Einnahmen erwirtschaften, um eine Mannschaft finanzieren zu können, um die ganze Verwaltung finanzieren zu können. Diese Romantik, wir könnten jetzt mit sehr wenig Mitteln sportlich in der zweiten oder ersten Liga bestehen, das ist Abenteurertum.
Sie haben dann 2010 Ihren Rücktritt erklärt. Ich habe jetzt das Datum vergessen. Ich entsinne mich aber, dass es ein Mittwoch war, weil Sie am Dienstag nämlich noch öffentlich gesagt hatten, nein, natürlich treten Sie nicht zurück. Ein Tag später schwumpdiwump gemacht. Im Grunde genommen auf dem Höhepunkt des Erfolgs. Mehr war nicht zu erreichen. St. Pauli war gerade in die erste Liga aufgestiegen, ist nicht lange da geblieben, eine Saison. Warum sind Sie gegangen? Weil es nur noch schlechter werden konnte?
Nein, weil es besser nicht ging.
Ja.
Also nicht, weil es schlechter kommen konnte, sondern besser ging es nicht. Also es war ja eigentlich alles erreicht, was ich mir erhofft hatte, nicht unbedingt immer erwartet hatte, aber erhofft hatte. Also was sollte denn eigentlich noch mehr passieren als das? Und das war der richtige Zeitpunkt. Den haben damals viele nicht verstanden. Rückblickend heute verstehen ihn sehr viele.
Vor ein paar Jahren hat sich Conny Littmann, der erfolgreiche Geschäftsmann, in einem Interview als Sozialist bezeichnet. Ist das heute noch gültig, Herr Littmann?
Ja, der Begriff ist ja ein bisschen ausgelutscht, ja, würde ich mal sagen. Und natürlich, ich bin Arbeitgeber, gar nicht zu vermeiden. Natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn denn Erfolg da ist, die partizipieren auch daran. Ich würde sagen, Deutschland ist kein sozialistischer Staat, aber es gibt natürlich sozialistische Elemente in der, gerade in der Wirtschaft, die interessant sind, die vielleicht umgesetzt werden sollten, auch in Deutschland, also was die Partizipation der Mitarbeiter anbetrifft, die Mitbestimmung. Aber ich würde es heute nicht mehr als Sozialismus bezeichnen.
Und sich selbst auch nicht mehr als Sozialisten?
Ach, ich bin so ein bisschen weg von diesem Schubladendenken, also in welche gehöre ich denn jetzt eigentlich? Ich muss mich da nicht etikettieren, erklären.
Okay, Partizipation, sagen Sie, also Beteiligung anderer Mensch in Hamburg. Rudolf Alkstein hat die Hälfte der Anteile am Spiegel den Mitarbeitern geschenkt.
Ja, der hatte ja auch eine Menge zu verschenken, ne? Also mal so gesagt.
Sie haben drei Theater.
Ja, die drei Theater, sie sind alle gemietet, gepachtet. Insofern keine Immobilien, die werthaltig sind und die man dann im Zweifel veräußern könnte. Veräußern kann man den Namen vielleicht, aber vielmehr auch nicht. Insofern, ich glaube, da unterscheide ich mich dann schon sehr von den Gegebenheiten, die es Herrn Augstein ermöglicht haben, die Hälfte des Verlages an seine Mitarbeiter zu übertragen.
Ich frage Sie so danach, weil Sie sich ja eben so Zeit Ihres Lebens in der, ja, wie soll ich mal sagen, eben auch linken, alternativen Szene bewegt haben und als Geschäftsmann erfolgreich sind. Wir hatten das Thema jetzt schon beim FC St. Pauli und auch an der Reeperbahn. Da gibt es ja auch wieder Leute, die Ihnen vorwerfen, dass Sie mit Ihren Theatern die Gentrifizierung in St. Pauli vorantreiben. Sie haben sich zumindest mal als Sozialist bezeichnet. Und dann ist ja schon die Frage, gibt es einen Weg zwischen der Pleite und dem Elend einerseits und dem Gesetz des Kapitals, des Marktes andererseits?
Also zuerst mal sollten Ihre Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir ein unsubventioniertes Theater sind. Wir bekommen keine Gelder vom Staat oder der Stadt und wollen es auch definitiv nicht. Im Gegensatz zu allen anderen Hamburger Privattheatern, die subventioniert werden. Das ist erstmal grundsätzlich unsere Haltung auch. Wir wollen es auch nicht. Wir sind allerdings, will ich auch sagen, in den letzten beiden Jahren, also unter den Bedingungen der Pandemie, die alle kennen, wir sind großzügig unterstützt worden von der Stadt. Aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel und schon gar nicht in 34 Jahren die Regel gewesen. Das grundsätzlich. Mhm. Das zweite Grundsätzliche, was Sie über Gentrifizierung sagen, ich finde es ein interessantes Thema in jeder Beziehung und ich diskutiere auch sehr gerne darüber. Und wer uns vorwirft, wir hätten dieses auf St. Pauli vorangetrieben, dem stelle ich eine ganz einfache Frage. Was vermisst du heute im Vergleich zur heutigen Situation? Denk zurück, 1980, 1970, was vermisst du eigentlich? Und die Antwort, ich kenne die Situation, weil ich schon damals da gelebt habe, die Antwort ist eigentlich Schweigen. Es können dir Menschen, die sich darüber beklagen, nicht sagen, was sich eigentlich zum Negativen verändert hat, außer dass sie vielleicht sagen, ja, nun gibt es also ein Lidl, ein Penny, ein Aldi, mit dem wir gar nichts zu tun haben, auf dem Kiez. Die Theaterkultur ist immens erweitert worden in den letzten 30 Jahren. Ich kann nicht verstehen, wie jemand sagt, ich vermisse das Alte, weil dann stelle ich als nächstes die Frage, möchtest du wieder 10 Piepshows haben auf St. Pauli? Die gab es nämlich in alten Zeiten. Möchtest du wieder rivalisierende Banden haben, die sich gegenseitig eine Kugel in den Kopf jagen? Was vermisst du? Möchtest du ein Salambo wieder haben, wo es Live-Sex-Shows gab? Das alles St. Pauli der 70er, 80er Jahre.
Also, Sie würden sagen, der Weg, den Sie gegangen sind, der ist gut.
Natürlich sage ich, der Weg, den wir gegangen sind, ist ein guter. Es ist ein erfolgreicher, ein schwieriger Weg gewesen. Wir sind nicht vom ersten Moment an erfolgreich gewesen. Wir haben viel gewagt mit ungewissem Ausgang. Wir sind froh, dass es bis heute gut gegangen ist, aber es gibt keine Gewähr auf die Zukunft.
Bekanntlich. Conny Littmann wird im November 70 Jahre alt. Die 20 Jahre, die Sie sich an Ihrem 50. Geburtstag gegeben haben, Herr Littmann, sind also rum. Haben Sie jetzt schon eine große Party geplant?
Ich werde meinen Geburtstag nicht in Deutschland feiern, sondern mit wenigen Freunden in Brasilien.
Okay, also geplant ist auf jeden Fall schon. An Ihrem 50. haben Sie sich gewünscht, Präsident, Fußballverein und Oper inszenieren. Und jetzt zum 70. viertes Theater und mal HSV führen?
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nein, kein viertes Theater. HSV geht ja überhaupt nicht. Also,
ich wusste nicht, dass der so eBay ist für Sie.
Natürlich, ich bin St. Paulianer. Da kann man doch nicht darüber reden, ob man beim HSV in welcher Form auch immer einsteigt. Und zum 70. Ich wünsche mir, dass ich die mir verbleibenden Lebensjahre noch genießen kann. Ich habe mir vorgenommen, aber auch schon vor einigen Jahren, nur noch das zu machen, was mir wirklich Spaß macht auch. Ich bin mehrere Monate im Jahr in Brasilien, fühle mich da sehr wohl. Das hat auch was mit Temperatur zu tun im Übrigen, also mit dem Klima. Und betrachte das alles in Ruhe und Gelassenheit und viel Freude.
Conny Littmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Bitte, bitte.
Und danke auch an Luise und Ihre Geduld.
Die ist schon eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, wie wir hier miteinander geredet haben, aber.
Das will ich mal nicht hoffen. Also, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.